Es ist Race Week in Bahrain, aber wir sind euch natürlich noch die Fahrernoten und die ausführliche Analyse zum vergangenen Grand Prix in Japan in Suzuka schuldig. Und deswegen geht es auch gleich los. Dave und ich bewerten alle 20 Fahrer jeweils mit unseren Fahrernoten von 1 wäre sehr schlecht bis 10 nahezu oder völlig perfekt. Mhm. Und wir wühlen uns wie immer vom letzten in der Konstrukteurswertung im Grid nach ganz vorne und hoffen, dass ihr dabei seid, dass ihr Spaß habt. Lasst uns in den Kommentaren auch gerne wissen, was eure Meinung ist zu den Fahrerwertungen. Mhm. Kleiner Spoiler-Alert, ich glaube, der liebe Max Verstappen bekommt von uns beiden die Höchstnote 10, aber zu denen kommen wir erst was später. Red Bull ist ja noch recht weit oben in der Konstrukteurswertung, deswegen lasst uns loslegen.
In der Mitte spielt man natürlich eine Runde im Kreis Fragen, nicht zu vergessen. Und damit starten wir mal.
Auf genau, geht's. Dave. Alpine ist momentan die einzige Mannschaft, weiterhin leider, muss man sagen, die noch kein einziges Pünktchen so früh in der Saison, also ist übrigens auch eine Leistung, selbst Sauber hat schon 6 Punkte. Mhm. Zu denen kommen wir aber gleich. Also Alpine, bestehend aus noch Pierre Gasly, der hat seinen Sitz ja ziemlich fest, muss man sagen, und Jack Doohan. Pierre Gasly, 11. in der Quali, 13. im Rennen, Jack Doohan, 19. in der Quali und 15. im Rennen. Wir wissen, der hatte seinen schweren Unfall in der Practice Session. Ja, Dave, was gibst du den beiden Kameraden für Noten?
Jo, kurz und schmerzlos. Pierre Gasly kriegt von mir leicht überdurchschnittliche 6 Punkte. Ja, Jack Doohan kriegt leider nur 3. Du hast den Fehler angesprochen. Das war, Rookie-Mistake, kann man schon fast sagen. Es lag da ein bisschen in der Luft. Er hat sich da beim Üben im Simulator wohl auf irgendeine falsche Geschichte eingestellt. Ja. Er ist mit offenem DRS einfach in Kurve 1 reingefahren, hat sich da übel weggedreht. Mit bekanntem Ausgang, das macht summa summarum den 2. Totalschaden am 3. Rennwochenende. Keine gute Bilanz für Doohan. Und ja, die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Vielleicht war der Japan Grand Prix sogar sein letztes Rennen schon. Wäre hart, aber so richtig überzeugt hat uns leider auch nicht. Die Voraussetzungen sind natürlich auch denkbar ungünstig für ihn. Ja, ist mega, mega schade. Er ist echt ein guter, sympathischer Typ, aber die Teamführung bei Alpine schielt da wohl schon Richtung Colapinto. Wir werden mal gucken, wie
wahrscheinlich
dann aussieht.
Eher Flavio Briatore, weil Oliver Oaks hat ja ausführlich und sehr vehement gesagt, dass Jack Doohan auch weiterhin dort sitzen wird, aber ja.
Mag schon sein, dass sie da ein bisschen gut Kopf spielen, ich weiß auch nicht so recht.
Der
da
mächtigere Mann ist eindeutig Briatore.
Ja, also, mit Sicherheit.
Das darf man nicht vergessen. Oaks kann sich da dann auch drehen und wenden, wie er will. Wenn Briatore den Daumen nach unten senkt, dann ist der Doohan wahrscheinlich weg.
So wird's wohl sein. In Quali und Rennen lief's für Jack Doohan leider dann auch nicht. Ne? 19. in der Quali, du hast es gesagt, ist nichts Berühmtes. Rang 15 im Rennen ist ein bisschen besser, das war ordentlich. Aber ja, unterm Strich, das Rennwochenende war ungünstig auf jeden Fall. Ja. Überschaubar für ihn. 3 Punkte, schade. Pierre Gasly war unauffällig unterwegs, meiner Meinung nach. Rang 11 im Quali ist eigentlich sehr, sehr gut. Rang 13 im Rennen, da ist er zurückgefallen. Wieder keine Punkte für Alpine, das ist sehr bitter.
Keiner, ja.
Hätten wir nach den Tests auf jeden Fall nicht gedacht. Wir haben eingeschätzt, dass sich Alpine und Williams dann wohl hinter den 4 Top-Teams da um die letzten Punkteränge regelmäßig streiten werden. Ist bisher gar nicht so eingetreten. Vielleicht wird es ja dann in wärmeren Gefilden ein bisschen besser für Alpine. Mit Bahrain und Saudi-Arabien stehen jetzt auf jeden Fall Hitze-Grand Prix an. Mal gucken, was die da leisten können. Japan war auf jeden Fall keine Reise wert. 6 Punkte Gasly von mir. Jack Doohan 3 Punkte. Wie siehst du es denn?
Ein bisschen positiver als du, muss ich tatsächlich sagen. Bei mir kriegt Pierre Gasly tatsächlich 8 Punkte und Jack Doohan 5. Ich kann auch schon mal voraussagen, dass ich wahrscheinlich heute ein paar Punkte, hohe Punktzahlen vergebe, wo ihr unter Umständen nicht ganz konform geht. Aber eins nach dem anderen. Also Pierre Gasly kriegt von mir 8 Punkte. Warum? Der Grand Prix in Suzuka war ja relativ unspektakulär, das wissen wir ja inzwischen alle. Vielleicht nochmal ein bisschen Fachwissen zum Hintergrund dazu. Also es ist schwierig zu überholen, das haben wir ja in den vergangenen Folgen auch schon sowohl in der Preview als auch jetzt in den Race-Highlights gesagt. Da hat unser Kollege von Overcut F1, der liebe Kevo, auch ein schönes Video gemacht übrigens, warum das so ist und dass es langweilig war. Also an der Stelle Shoutout, der wird demnächst auch mal bei uns wieder zu sehen und zu hören sein. Was man auch sagen kann, man hat einen Delta von 1,2 Sekunden gebraucht. Das heißt, man musste pro Sekunde 1,2 Sekunden schneller als der Vordermann gewesen sein, damit man eine realistische und sehr gute Chance hatte zu überholen. Also fast unmöglich mit den heutigen F1-Autos, dass es selbst ein sauber pro Runde nicht 1,2 Sekunden schneller im Normalfall als langsamer. Vielleicht so ein langsamer, ja. Ja, schneller müsste er sein, um dann halt am, aber selbst ja, ja, langsamer als ein Red Bull, genau. Also das haut irgendwie nicht so ganz hin. Deswegen muss man das auch immer so ein bisschen mit einkalkulieren. Die Quali-Ergebnisse, und das hat der Fred Vasseur gesagt, das hat übrigens auch Kevo von Overcut von dann eben aufgegriffen für seine Folge. Lohnt sich, wie gesagt, vorbeizuschauen. Fred Vasseur hat gesagt, das wird, wenn es schlecht läuft, eine Saison der Qualifikationsleistungen. Das heißt, Quali vorne landen, dann rennen, fehlerlos fahren, mehr oder weniger auf der gleichen Position bleiben. So kann man es zusammenfassen. Schauen wir mal, Bahrain in der nächsten Strecke wird auf jeden Fall ein bisschen aufwendiger. Wir sind aber bei den Fahrernoten, aber das war jetzt wichtig, einmal für alles, was heute so kommt, noch vorweg zu schicken. Deswegen, Pierre Gasly kriegt von mir genau deshalb 8 Punkte. Der ist nämlich, wie gesagt, auf Platz 11 gestartet, was ja schon mal eine gute Leistung von Alpine ist. So schlecht sind die gar nicht unterwegs und ist dann im Rennen auf 13 zurückgefallen. Warum? Er hat am Start, hat er in der ersten Runde verloren und dann bei einem Pitstop, der ihn zurückgeworfen hat. Also Dinge, die er nicht wirklich beeinflussen kann. Ich finde, da gewichte ich jetzt Folgendes, um auf die 8 zu kommen. Erstens ist er deutlich besser gewesen als Doohan. Da muss man jetzt fairerweise sagen, ist jetzt nicht so schwer gewesen an dem Wochenende. Doohan stand daneben sich. Und gleichzeitig hat er aber, wie gesagt, in der Quali alles abgerufen, was aus dem Auto rauszuquetschen war, muss man einfach fairerweise auch sagen. Ich verstehe, dass man auch 6 Punkte auch kommen kann. Ich gebe, wie gesagt, 8. Und Doohan gebe ich gnädige 5, denn er hat sich dann wirklich ganz gut berappelt. Nachdem er diesen Fehler gemacht hat, der das ganze Auto im Prinzip geschrottet hat, ist er dann sogar noch von Platz 19 der Quali auf, also was jetzt keine Heldentat war, muss man auch sagen, aber da muss er auch dann dran denken, der muss dann auch wieder erstmal in die Gänge kommen nach so einem schweren Unfall, das ist auch nicht leicht, auch mental. Und ich kann mir vorstellen, also klar, als Formel-1-Fahrer muss das wegstecken können, aber dass 300 Stundenkilometer aus so einer schnellen Kurve abfliegen und der ist vergessen, gut, das hat sich jetzt eingebrannt, das wird er nicht mehr machen, aber da musste dann auch trotzdem diese Kurve dann mit oder beziehungsweise mit geschlossenem DRS, also ohne DRS, dann so nehmen, dass du halt da auch das Maximum rausholst, stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Im Rennen, dann ist es gut nach vorne gegangen, Platz 15, solide Leistung, wie gesagt, kann sein, dass es nicht reicht. Ich finde gut, dass Oliver Oakes, der Teamchef, sich da im Gespräch mit Peter Hartenacke von Sky vehement vor Doohan gestellt hat und gesagt, es gibt keine Diskussion und das fand ich schön, aber wie gesagt, wenn dann Flavio Briatore sagt, weißt du was, da setzt jetzt der Colapinto ab den nächsten Rennen drin, da hat dann Oliver Oakes dann auch nichts mehr zu melden.
Ja. Ich sehe schon, das Thema mit Good Cop, Bad Cop spielen wir zwar halt, glaube ich, auch während der Folge.
Das wird kommen, spannend. Ja. Sauber.
Sauber.
Ja, Nico Hülkenberg, Quali 16. Rennen 16. und Gabriel Bortoledo, Quali 17. Rennen 19. Dave, sag uns deine Punkte.
Meine Punkte lauten folgendermaßen. Nico Hülkenberg kriegt von mir für dieses Japan-Wochenende durchschnittliche 5 Punkte. Gabriel Bortoledo sehe ich einen Hauch schlechter, ihm gebe ich 4 Punkte. Warum ist das so? Beide haben jetzt nicht unbedingt irgendwie begeistert, sage ich mal. Ja. Trotzdem sauber auf 16, 17 zu stellen, das ist schon in Ordnung. Bei Hülkenberg hat er auch nur ein Hauch gefehlt, dass er ins Q2 gekommen wäre. Gab 16.000stel war der Abstand auf Platz 15. Ja, trotzdem, ne? 16.000stel sind immerhin der Hauch, der dann auch vieles entscheiden kann. Der Kampf um die Pole war ja ähnlich knapp. So geht's halt zu in der Formel 1 gerade, ne? Trotzdem. Im Rennen ging's dann für den Hulk auch nicht vorwärts. Er ist einer der Fahrer, die dann auf der gleichen Position ins Ziel gekommen sind, auf der sie gestartet sind. Ich denke, da geht mehr. Auch im Sauber. Der hat da schon ein paar Punkte geholt, immerhin in diesem Jahr. Sie können, denke ich, hier und da auch wieder ein bisschen besser aussehen. Das hoffe ich, das wünsche ich mir. Und zumindest im Qualifying muss der Hulk ein bisschen zeigen, wo der Hammer hängt. 5 Punkte, wie gesagt, dass sich Bortoleto so knapp hinter Nico Hülkenberg qualifiziert hat, nämlich einen Platz schlechter nur. Spricht entweder für Bortoleto oder gegen Hülkenberg in diesem Fall. Wir können es natürlich nie so ganz abschließend beurteilen. Er ist aber im Rennen noch zurückgefallen. Da gab es, glaube ich, auch am Start schon wieder, muss man sagen. Also die Sauber haben dieses Jahr keine guten Starts. Das zieht sich auch so ein bisschen durch die Saison bisher. Er hat am Start verloren, konnte dann auch nicht mehr richtig nach vorne kommen. Auf Rang 19 gelandet. Relativ blasse Vorstellung, immerhin fehlerfrei. Trotzdem, das reicht bei mir nur für 4 Punkte.
Fair enough, ja. Ich gebe beiden 1 Punkt mehr, 6 für den Hulk und 5 für Gabriel Bortoleto. Du hast jetzt zwar nicht erwähnt, aber für die, die es jetzt nicht wissen, also Bortoleto hatte harte Reifen, ist mit harten Reifen gestartet. Das ist natürlich dann schwierig. Also kann passieren, wenn er da der Einzige sozusagen um sich herum ist, der dann harte Reifen hat, dass er da am Start ist, dann nicht hinbekommt. Nichtsdestotrotz, ein Hamilton hat jetzt auch jetzt keine soften Reifen zum Beispiel gehabt. Glaube, ist auch mit auf hart gestartet, die um ihn herum Medium. Ja. Er hat keinen Platz verloren. Also auch das geht natürlich besser. Da hast du völlig recht, Dave. Deswegen aber, ich gebe Bortoleto 5. Es war ein schwieriges Rennen. Er hätte, also 5 heißt ja wirklich solide, heißt jetzt nicht schlecht, heißt jetzt über, aber auch nicht wirklich gut. Deswegen Bortoleto hat ein absolut okayes Rennen gefahren, ist aber halt dann auch zurückgefahren. Ich rechne ihm hoch an, dass er da im Namen Hulk war. Ich denke einfach mal, die beiden haben ein bisschen abgeschwächt vielleicht, also ganz so schlecht. Es scheint ja sauber nicht zu laufen. Vielleicht kommt es auch stark auf die Strecke an. Suzuka war jetzt auf jeden Fall keine, die ihnen entgegengekommen ist, so wie es aussieht. Aber mit ähnlichen Problemen zu kämpfen wie jetzt letztes Jahr die Kollegen Bottas und Joe, die haben ja da auch kein Land gesehen. Insofern ist es schon okay, wenn man da irgendwo im hinteren Mittelfeld oder Best of the Last sozusagen rumgurkt gerade. Man kann sich das jetzt natürlich auch schön reden. Aber Hulk dementsprechend 6 Punkte hat es ein bisschen besser gemacht mit seiner Erfahrung und hat dann auch keinen Platz verloren. Wie gesagt, in Suzuka nach vorne sich zu arbeiten unter den Bedingungen ist sehr, sehr schwierig. Wir springen zu den Racing Bulls. Da heißt die Combo Sai Suzuka, Liam Lawson. Er hat es wieder zurückgeschafft, das große Comeback, wenn man es jetzt mal positiv auslegen will. Quali 14. Gen 17. war keine Heldentat, kann man jetzt schon mal sagen. Haja wiederum, der hat sich aufgeschwungen und nach seinem Katastrophenstart in Melbourne, der maximal unglücklich verlaufen ist, schon vor dem Start das Auto weggeschmissen. 7. in der Qualifikation und 8. im Rennen. Und wer hat ihn da überholt? Lewis Hamilton. Der ist nicht in Topform, kommt mit seinem Ferrari nicht zurecht, aber ist es halt immer noch Lewis Hamilton im Ferrari. Da kann man dem Hatscha dann auch schon mal zugestehen, dass man da einen Platz verliert vielleicht. Bin jetzt gespannt, was seine Bewertung aussagt bei den beiden.
Lewis Hamilton ist ja auch das große Idol von Isaac Hadjar. Er startet ja immer noch in Ehrfurcht, wenn er ihm im Paddock begegnet. Das ist, muss man auch
wissen. Gab's eine schöne Geschichte, ganz witzig, ne? Die du jetzt bestimmt erzählst.
Ich glaube, mehrere schon. Ja. Weiß ich nicht, vielleicht ja, vielleicht nein. Ich erzähle euch auf jeden Fall erstmal meine Wertung. Liam Lawson kriegt von mir 4 Punkte. Bei Hadjar habe ich geschwankt, ob ich ihm wirklich die 10 geben kann. Ich habe mich mal auf eine 9 eingegroovt. Bisschen Luft nach oben sehe ich schon noch, aber es war ein sehr, sehr, sehr starkes Wochenende. Das ist eine 9 mit Sternchen und schon mit Tendenz zu 10. Also das war wirklich großartig. Hat auch richtig Spaß gemacht, zu sehen, wie er sich gefreut hat. Und man darf nicht vergessen, er hatte riesige Schwierigkeiten in den freien Trainings, im Qualifying mit seinem Sitz. Irgendwas war da nicht in Ordnung. Der Sitz ist dann vor dem Start auch nochmal, hat sich ein bisschen gelöst. Ja. Irgendwie haben sie es dann nicht hinbekommen. Im Qualifying war es ein Problem mit dem Gurt, also er hatte ständig Schwierigkeiten, irgendwas war da entweder lose oder saß nicht richtig und das ist gerade in Suzuka mit den hohen Fliehkräften in den Kurven natürlich hochgradig ungünstig, ja, dass er da nicht die Nerven verloren hat und ganz kühlen Kopf behalten hat und dann sich so stark qualifizieren konnte, das ist eine 11 von 10.
Auf den Punkt Meinung. Auch, ne? Also
das war gut. Mega gut. Im Rennen, er war halt das einzige Opfer in den Top 10, sage ich mal, das einen Platz verloren hat gegen Lewis Hamilton. Klar, wie du sagst, kann man schon mal machen. Trotzdem ein bisschen schade. Ich denke, wenn er den Platz gehalten hätte oder vielleicht sogar ihn gewonnen hätte, was natürlich total utopisch ist, hätte er auf jeden Fall die 10 bekommen. Man muss auch festhalten, Rang 8 bedeutet immerhin, dass er einen Piloten aus einem der 4 Top-Teams hinter sich gelassen hat. Das war natürlich Yuki Tsunoda, der jetzt im Red Bull sitzt. Ja. Und dann natürlich da nicht auf einen der vorderen 8 Plätze kommt. Es ist ja trotzdem so, es ist, geht eng zur Sache in der Formel 1, aber Red Bull, Ferrari, Mercedes und natürlich die McLaren, die sind schon nochmal eine Ecke stärker als alle anderen Teams und in der Regel haben dann die 8 Piloten aus diesen 4 Top-Teams die 8 vordersten Plätze auch für sich gepachtet. Dass ein Isaac Hadjar beim mit dem Racing Bulls da vorne reinstechen kann, ist eine richtig gute Geschichte. Ja, sehr, sehr streng gesehene 9 Punkte von mir dafür. Liam Lawson kriegt 4. Er hat sich auch erst wieder zurechtfinden müssen, natürlich nach diesen ja sehr turbulenten und mit Sicherheit ein Stück weit deprimierenden Wochen, ja, mit dieser harten Entscheidung, muss er jetzt erstmal wieder zurechtkommen. Der Racing Bulls diesen Jahres, den kennt er noch nicht. Er ist jetzt da auch ins kalte Wasser gesprungen, genau wie Yuki Tsunoda mit dem Red Bull übrigens auch, ne? Alle Simulatorfahrten bringen da auch nichts. Man sieht auch erst dann wirklich live auf der Strecke, wie sich das Auto dann verhält. Angesichts dieser Tatsache, ja, ist ein 14. Platz in der Quali schon okay. Im Rennen hat er dann noch ein paar Plätze verloren, aber er ist genau wie Carlos Sainz diese sehr merkwürdige Strategie gefahren. Sie haben beide einen sehr, sehr langen Stint auf den Mediums gemacht. Und sind dann auf den Softreifen für den zweiten Stint aufgesprungen, in der Hoffnung, da nach vorne zu kommen. Diese Rechnung ist nicht aufgegangen. Ich habe sehr interessante Daten gesehen, die zeigen, dass der harte Reifen tatsächlich in Suzuka der beste Rennreifen war. Er war sogar über einen Stint gesehen schneller als der Medium, denn der Medium war empfindlicher für Hitzeschwankungen und für Graining und dergleichen. Entsprechend mussten die Fahrer, die auf Medium gefahren sind, den Reifen sachter rannehmen, konnten nicht so angreifen, haben dadurch natürlich auch ein bisschen Leistung verloren. Also die zwei Piloten, Lawson, wir kommen sicher bei Carlos Sainz nochmal drauf, das sind die einzigen zwei, die den harten Reifen gar nicht drauf hatten im Rennen. Das war definitiv ein Nachteil. Deswegen bei Liam Lawson relativ wohlwollende 4 Punkte. Ich bin mir sicher, jetzt geht's aufwärts, oder?
Das hoffe ich doch mal für ihn. Also der Grand Prix in Suzuka, der war jetzt nicht so ja der Kickstart, den man sich vielleicht gewünscht hätte bei ihm. Also ich gebe ihm auch 4 Punkte. Also du hast jetzt schon alles richtig gesagt. Zu Hatscher sage ich jetzt noch ein bisschen was. Der kriegt nämlich schon mit 10. Da kann sein, dass ein paar von euch sich am Kopf kratzen und sich fragen, das ist ein bisschen zu viel. Ich finde, es ist genau richtig, denn wer so nach dem verpatzten Saisonstart zurückkommt, cool bleibt, obwohl man ihm nachsagt, dass er ein Hitzkopf ist, diese ganzen Probleme dann im Prinzip, wenn es dann drauf ankommt in den schnellen Runden, in den Qualifikationssessions, dann ja, mehr oder weniger ignorieren kann, dann on point seine schnellen Runden fährt, ins Q3 kommt, von Platz 7 startet und dann ja sich auch nicht überholen lässt, bis eben in der auf Startphase von einem Lewis Hamilton in einem, muss man halt auch einfach so sagen, überlegenen Ferrari und damals auch, oder was heißt damals, eben zu der Phase auf harten Reifen, die, wie du gesagt hast, auch schon im Grunde besser laufen, wenn sie dann erstmal, also am Start hat man da immer so ein bisschen Nachteil vermeintlich, weil die nicht so grippig sind, aber da kann man das, denke ich, ja, verargumentieren und was hätte er sonst mehr machen sollen? Also wie du schon richtig gesagt hast, in der Quali eigentlich überperformt, wenn man es sozusagen jetzt mal mit den, Top-Teams vergleicht und auch anhand vor allem der Probleme und im Rennen dann eigentlich das Maximale rausgeholt, auch wenn es dann einen Platz zurückging. Also bin gespannt. Der Typ scheint wirklich einer der wirklich besten Rookies diese Saison zu sein. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht.
Auch? Hat ja auch Helmut Marko gesagt, ne? Nach dem ersten Rennen hieß es, oh, das war peinlich. Und nach dem dritten Rennen ist er plötzlich der beste Rookie. Das hat Helmut Marko ja wortwörtlich so gesagt.
Ja, Helmut Marko, ja. Also ich will ihm seine Kompetenz nicht absprechen, aber manchmal könnte er sich ein bisschen neutraler auch äußern. Übrigens, die kleine Story, die ich euch nicht vorenthalten will. Lewis Hamilton hat ein Selfie gemacht mit Isaac Hutcher und da ist dann gefragt worden, irgendwie, ob Isaac Hutcher ihn dann gefragt hat. Das war die Idee von Lewis Hamilton. Er hat gesagt, lass uns doch zusammen Selfie machen. Es ist dein erstes Rennen hier in Suzuka in der Formel 1. Das ist für mich mein erstes Rennen in Suzuka in der Formel 1 mit Ferrari. Lass uns dann ein Erinnerungsfoto machen und das finde ich cool. Und er hat gesagt, er weiß, dass der lieber Isaac Hutcher ein Unterstützer von ihm schon seit langer Zeit ist. Und auch da fand ich es ganz schön, dass er da nicht Fan gesagt hat, sondern seine Worte wie meistens eigentlich wirklich mit sehr viel Bedacht wählt. Vielleicht hat sich da der liebe Isaac Hutcher ja dann auch gedacht, ne, da schneide ich mir doch ein paar Scheiben ab und versuche mein Temperament zu zügeln und ein bisschen umgänglicher zu sein. Es hilft ja auch sicherlich im Umgang mit seinem eigenen Team und es hat ihn nicht zuletzt das sehr, sehr weit nach vorne gebracht. Wir springen zu Aston Martin. Die haben 10 Punkte in der Konstrukteursweltmeisterschaft.
Noch nichts gesagt, oder? Hast du?
Ja, ich habe gesagt, dass ich im Prinzip nichts anzufügen habe, weil du ja schon im Prinzip alles Richtige gesagt hast.
Das genau. Geht mir zu schnell. Das ging fast wie in der Formel 1 hier.
Genau. Schneller hätten es gerne wahrscheinlich die beiden Piloten von Aston Martin. Alonso hat auch schon gesagt im Interview, er freut sich auf die Upgrades, er freut sich, dass es besser wird. Sie scheinen da auch schon zu wissen, welche Richtung es geht. Der liebe Lance Stroll, so viel sei auch schon gesagt, bevor wir gleich zu den Zahlen und Fakten und zu den Bewertungen kommen. Der hat vor allem schon angefangen im Rennen Rennen das Setup für Bahrain irgendwie vorzubereiten. Also dann hat man dann im Prinzip das Ganze schon sehr früh abgehakt und die Position gibt es auch her. Also Alonso, der hat schon ein bisschen versucht, um die Punkte zu kämpfen. 13. Quali, 11. im Rennen. Da ging es sogar nach vorne. Stroll ist 20. geworden, damit letzter in der Quali und dann auch im Rennen. Der ist extrem weit hinter der Musik gefahren. Mhm. Da musste man sich dann schon wundern. Hat dann wieder Sinn gemacht, nachdem er praktisch im Post-Race Interview gesagt hat, naja, wir haben halt auch schon für Bahrain Setups getestet. Ist vielleicht auch ja das einzig Richtige, wenn man da eh nicht überholen kann. Muss frustrierend für ihn gewesen sein, Dave. Und die Punktzahl, die wird deswegen trotzdem nicht besonders weit nach vorne gehen, weil wenn er sich gut qualifiziert hätte und in Tritt gefunden hätte, dann hätte er nicht den Testfahrer spielen müssen. Fair Play, dass er das macht und ruhig bleibt dabei, aber so richtig gefreut hat sich darüber wahrscheinlich keiner.
Keine guten Vorzeichen auf jeden Fall, nee. Ja. Dem lieben Herrn Alonso gebe ich 6 Punkte für dieses Suzuka-Wochenende. Lance Stroll, tue ich mir schwer. Ich gebe ihm 2. Das war auf jeden Fall nix. Ja. Er hat sich selbst keinen Gefallen getan mit einem Fehler. Das Quali verbockt, wenn du da von ganz hinten losfährst. Ja, machst du nix. Dass das Rennen für ihn dann zu einer Testfahrt mutiert ist, ist einerseits clever, andererseits auch bitter, ja, wenn Aston Martin schon solche Dinge machen muss, ja, weil sie da anders vielleicht irgendwie nicht in auf einen grünen Zweig kommen, ne, ein grüner Zweig, Aston Martin, verstehst? Ich habe auch schon Gerüchte gehört, dass vielleicht Adrian Newey doch tatsächlich nochmal dazu verdonnert wird, den 2025er Aston Martin zu retten mittels einiger Upgrades. Bin mir nicht sicher, ob das nicht schon zu spät ist in der Saison. Bin auch nicht sicher, inwiefern er da noch was retten kann. Es ist natürlich ein bisschen was in der Pipeline, aber 2026 naht auch mit großen Schritten. Ich denke, sie wären gut beraten, wenn Adrian Newey da am 26er Auto in Ruhe werkeln darf. Yep. Auch da ist er ja schon spät dran. Er hat erst im März angefangen, während alle anderen ab dem 1. Januar.
Durfte er auch nicht früher, genau.
Genau, er durfte nicht früher. Die anderen Teams schon. Da geht es seit dem 1. Januar mit Vollgas in die Entwicklung.
Tja.
Alonso war ermutigend auf jeden Fall. Endlich mal wieder ein gutes Rennen. Er sah ja in den ersten 2 Rennen nicht so stark aus. Lance Stroll schon. Ne? Wir haben ja gedacht, hat Stroll endlich seine Konstanz gefunden und liefert. Dann kommt wieder so ein Wochenende und dann weißt du, da ist er wieder.
Ja, da ist er wieder, ja.
Ja. Alonso war auf jeden Fall besser unterwegs. Ganz knapp an den Punkten vorbei. Ich glaube, irgendwie knapp über 2 Sekunden haben ihm dann nur noch gefehlt auf Oli Behrmann. Der hat sich aber sehr gut verteidigt, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. 6 Punkte sind ein okayes Wochenende für Alonso. Ich denke, da ist auf jeden Fall aber auch mehr drin für den Altmeister. Wie siehst du es denn?
Ja, eigentlich ziemlich ähnlich, gebe aber Alonso tatsächlich und da auch wieder eine recht hohe Wertung, 8 Punkte, weil ich der Meinung bin, der Lance Stroll ist zwar jetzt nicht der konstanteste Fahrer, aber dass es so ein Off-Wochenende hat, das deutet schon darauf hin, dass der Aston Martin auch ein ziemliches Biest ist und zwar nicht im positiven Sinne, sehr zickig anscheinend. Alonso hat es anscheinend gut hinbekommen mit seiner ganzen Klasse und Erfahrung, hat als einer der ganz wenigen Fahrer sich auch nach vorne gewühlt so ein bisschen, auch wenn es nur 2 Positionen waren, und das rechtfertigt auch bei so einer schwierigen Strecke, wo man kaum überholen kann, dann für mich dann schon die 8 Punkte, denn alle, die davor gelandet sind, das sind Autos, die eigentlich, naja, wenn man nach allem, was man bisher einschätzen kann, schon auch besser sind als der Aston Martin. Für mich also wirklich eine überdurchschnittliche Leistung. Der Stroll, wie gesagt, kriegt von mir auch 2. Das war nix. Positiv zu bemerken, dass er, wie gesagt, sich dann in dieses Team gestellt hat. Was will er aber auch anderes machen? Wir springen zu Haas. Esteban Ocon, der hat es ähnlich schlimm getroffen. Leider ein richtiges Off-Wochenende auch für den Franzosen. Er ist 18. geworden, der Quali, 18. im Rennen. Geht besser, weiß er selber auch. Gerade wenn er frustriert rüberschielt zu Oliver Behrmann, seinem Teamkollegen und Rookie. Der hat jetzt zwar natürlich auch schon für den Rookie recht viele Grand Prix und auch sehr erfolgreiche Grand Prix unterm Rennfahrer hintern, ist sowohl in der Quali als auch im Rennen 10. geworden, hat das sehr souverän und erwachsen runtergefahren und ich glaube, das wird sich jetzt auch gleich in den Punkten zeigen, Dave.
Auf jeden Fall. Esteban Ocon hat kein gutes Wochenende erwischt, so viel sei gesagt. 3 Punkte gibt's von mir dafür. Oli Behrmann kriegt dafür 9 für sein Suzuka-Wochenende. Das war sehr, sehr gut. Esteban Ocon hat keinen Fuß in die Tür gekriegt. Ich weiß nicht, woran es lag, ehrlich gesagt. Ich glaube, er weiß es selber nicht. War es das Setup, hat er irgendwie die Reifen nicht richtig hinbekommen. Er ist ja auch auf hart gestartet, auf gebrauchten Reifen sogar. Genau. Das hat sicher nicht geholfen, aber ja, wir haben es ja gesehen, Überholen ist ohnehin Mangelware gewesen in diesem Rennen. Deswegen kann man es schon mal machen. Immerhin ist er auf dem richtigen Reifen oder auf dem guten Reifen gestartet, sagen wir es so. Er hat ihn auch relativ lange draufgelassen, einer der längsten Stints. Trotzdem ging es nicht voran. Ja, das einigermaßen ratlos sah er aus und einigermaßen ratlos bin auch ich ob dieser Leistung. Ich denke, 3 Punkte bringen schon rüber, dass das nichts war. Nicht ganz so schlimm wie bei Stroll. Auch kein kompletter Totalausfall mit Unfall und peinlichen Fehlern. Das wäre dann so eine Einserwertung. Aber 3 Punkte sind halt auch einfach nicht viel.
Nee.
Olli Bäumen hat es deutlich besser gemacht. In einem Haas ins Q3 gefahren. Dafür schon mal Hut ab. Und dann hat er wirklich seine Position eisern verteidigt. Ja? Gegen Alonso, der da von hinten angerauscht kam, muss man auch erstmal schaffen. Fehlerlose Leistung zum zweiten Mal in den Punkten, Olli Bäumen. Auch er hatte in Australien ein Katastrophenwochenende gehabt und hat das aber auch sehr gut abgeschüttelt. Ganz ähnlich wie Isaac Hadja mausert er sich. Vielleicht nicht auf ganz dem hohen Niveau, aber ich denke, der Racing Bulls gibt auch einfach mehr her als der Haas. Deswegen, ich denke, die fahrerische Leistung kann man durchaus vergleichen. Das macht richtig Spaß auf jeden Fall, ja. Bäumen, Hadja und später kommen wir noch zu Antonelli. Das sind auf jeden Fall die drei, die sich da gerade positiv hervortun in der Rookie-Wertung auf jeden Fall. Deswegen 3 Punkte Ocon, 9 Punkte Bäumen. Du siehst es in diesem Fall sogar recht ähnlich.
Ja, ich gebe Ocon 2 weniger, einfach weil er so weit weg von seinem Teamkollegen. Ein weniger und damit 2 Punkte, weil er einfach so weit weg vom Teamkollegen ist, der auch noch Rookie ist. Also klar, sowas kann passieren, auch den Besten. Und Ocon ist sicherlich ein sehr guter Fahrer. Oliver Bärmer kriegt von mir 9. Ich habe auch lange überlegt, ob ich ihm die 10 geben soll. Ja, ist schwierig einzuschätzen, gerade wenn halt der erfahrene Teamkollege daneben greift mit anscheinend dem Setup und allem Möglichen. Was man zu Ocon auf jeden Fall noch sagen kann, ist, der ist als einer der eher in der Minderheit befindlichen Fahrer dann deutlich über 30 Runden gefahren, 33 waren es, glaube ich, bei ihm. Er hat gesagt, sie haben auf einen Safety-Car gehofft, das ist dann nicht gekommen. Da war er zumindest mal in guter Gesellschaft mit Lawson und Sainz unter anderem, die dann auch so lange draußen geblieben sind, Bortoleto auch, hat ihnen allen nichts genutzt, sind da hinten rumgegurkt und haben alle mehr oder weniger ja, unter ihren Möglichkeiten performt, muss man leider sagen. Bin sehr gespannt, Oliver Bäumen auf jeden Fall, auch wie Hadja und vielleicht 1-2 weitere Rookies, sicherlich mit einer sehr langen und großen Zukunft in der Formel 1, wenn sie so weitermachen und das konservieren können. Mal schauen, Dave, ob wir jetzt unsere Leistungen konservieren können in unserer im Kreisfragenmeisterschaft, die jetzt ja schon in der dritten Saison sich befindet. Wir haben einen Stand von 2 Punkten, jeder, das heißt bisher in den 2 Grand Prix, die wir analysiert haben, und uns in der Mitte der Folge immer Fragen stellen, haben wir beide die Antworten immer gewusst. Und jetzt schauen wir mal, ob das auch diesmal wieder so ist in einer neuen Folge.
Jo, bin auch sehr gespannt.
Ja.
Bin sehr, sehr gespannt. Schauen wir mal. Ich habe eine schöne Frage für dich heute. Darf ich auch gleich anfangen?
Her damit, ja. Ich bitte darum.
Pass auf. Mit seinem Sieg in Suzuka hat Max Verstappen was Tolles geschafft. Es ist jetzt mittlerweile unglaublich eigentlich, die 10. Saison in Folge, wo Max Verstappen mindestens einen Sieg errungen hat.
Ja.
So viel sei gesagt. Diese Leistung, also 10 oder mehr Saisons mit jeweils einem Sieg in Folge zu feiern, haben außer Max Verstappen nur 3 weitere Piloten in der Geschichte der Formel 1 geschafft. Und diese 3 Namen wüsste ich jetzt gerne von dir. Das ist nicht ganz einfach, aber ich glaube, man kann drauf kommen. Also 2 kommst du auf jeden Fall drauf, denke ich. Der dritte wird vielleicht ein bisschen schwerer.
Ich bin mir nicht 100%ig sicher, aber ich glaube, es zu wissen. 3, die, ich glaube sogar, der dritte hat genauso viele wie er. Also es, wenn ich mich irre, ist, Also Verstappen aktuell auf Platz 4, Prost auf Platz 3, Hamilton auf 2 und Schumacher auf 1, beziehungsweise Schumacher und Hamilton haben auch beide, glaube ich, 15 Saisons in Folge die Siege geschafft und ich glaube, Prost hat eine Saison mehr als Verstappen oder.
Nee, waren auch 10.
Auch 10, okay, das wäre das Zweite, da war ich mir nicht mehr sicher.
Verstappen groß 10, Schumi, Hamilton 15.
Ich habe die auf Instagram auch gesehen, diese sehr Geschichte.
Sehr gut, na dann war es ja einfach für dich. Ja. Richtig beantwortet, ein Punkt für dich, mein Lieber.
Sehr gut. Sehr gut. Ui, jetzt große Möglichkeit, dass ich jetzt mal in Führung gehe. Bin natürlich auch sehr gespannt. Lasst uns wie immer wissen, ob ihr es denn gewusst hättet. Könnt natürlich auch fleißig mitraten.
Schauen wir mal. Schön. Ob ich jetzt auch raten muss oder ob ich was weiß.
Ja, ich habe leider meine Frage, das ist jetzt wieder, wie so oft bei mir, so Formel 1 Wissen, dass ich bezieht auf den Grand Prix, so halbwegs. Wir haben momentan einen japanischen Fahrer im Grid, ihr kennt ihn und liebt ihn, Yuki Tsunoda. Ich glaube, Yuki kann man nicht haten. Ich habe zumindest noch keinen Yuki-Hater bisher irgendwo im Internet gefunden. Ich habe jetzt auch nicht aktiv gesucht, aber
Christian Horner vielleicht.
Christian Horner, ja. Und ergeblicher Adrian Newey, wenn es nach Helmut Marko geht, den ich haben wollte. Aber das klingt auch ein bisschen nach Ausreden. Soll jetzt nicht das Thema sein. Es gab einen... Es war eigentlich erst so meine erste Frage, die ich dir stellen wollte. Wer war denn der allererste japanische Formel-1-Fahrer? Das fand ich dann aber ein bisschen zu schwer. Das kann ich jetzt einfach mal so nebenher raushauen, damit ihr es wisst. Das war nämlich, der lebt auch noch, der ist 79 Jahre alt, am 10. März 1946 geboren und heißt Hiroshi Fushida. Ist aber nie an den Start gegangen. Der hat also 1975 zweimal an den Start gegangen, zwei Qualifikationen, hat sich nicht fürs Rennen qualifiziert. Mhm. Ja, erstes Mal beim Grand Prix in Holland 1975 und dann beim britischen Grand Prix und danach hat das auch sein lassen, ist da ein bisschen Le Mans gefahren, ist da mit der Bestleistung 40. im Jahr 73 auch nicht so wahnsinnig erfolgreich gewesen, aber der Pionier. So, jetzt gab es aber einen wesentlich erfolgreicheren Kameraden und der heißt Ukyo Katayama. Diejenigen, die bei uns Mitglieder sind, mindestens Renningenieur oder höher, die haben ja Zugriff auf unsere exklusiven Community-Folgen. Da habe ich den in mein Fantasy-Dream-Team als Testfahrer reingewählt. Und jetzt dachte ich mir, ist doch eine gute Gelegenheit, eine Ukyo Katayama-Frage zu stellen, lieber Dave. Und ich glaube, vielleicht kannst du die sogar beantworten, denn der ist aktiv gewesen von 92 bis 97 in der Zeit, wo du auch so richtig reingekommen bist in die Formel 1. Mhm. Und der war zwischendurch gar nicht mal so schlecht, und zwar bei Tyrrell. Da ist der nämlich relativ gut abgegangen, hat ein paar gute Qualifying Performances 1994 hingelegt und war auch schon bei dem ein oder anderen Top Team tatsächlich im Gespräch. Das heißt, er wäre vielleicht in einem WM Auto gesessen im Jahr 95. Aber es kam nicht so. Das hatte einen bestimmten Grund. Und den hat Ukyo Katayama erst sehr, 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 sehr später, als er seine Formel-1-Karriere schon dann beendet hatte, öffentlich gemacht. Weißt du diesen Grund oder nicht? Ich weiß, es ist eine schwere Frage, aber ich glaube an dich, Dave.
Ich habe nicht den leisesten Hauch einer Ahnung, ehrlich gesagt. Ich muss mal kramen, ob mir da irgendwas einfällt, das ich mal gehört oder gelesen haben könnte, aber... Boah.
Es gibt immer diese Dave-Comebacks, dann kommt aus irgendeiner Hirnwindung, kommt dann irgendwas und dann geht ihm Licht auf. Deswegen, ich gebe mir immer ein bisschen Zeit. Ich schenke mir noch ein bisschen Wasser nach. Und du sagst mir, wenn du aufgibst.
Bei einem Top-Team. Und dann kam es nicht dazu. Nee. Unser Kanalmitglied und Stammzuschauer Andi könnte es wissen. Er ist, glaube ich, großer Katayama-Fan.
Oh, okay.
Wir haben auf jeden Fall schon früher immer rumgescherzt. Der legendäre Ukyo, aber nee, bevor ich jetzt uns zu viel Zeit hier raube, sag's mir einfach, ich habe nicht wirklich keine Ahnung.
Also, es gingen die Gerüchte um, dass er einen Vertrag hatte, ein Angebot von einem Top-Team für die Saison 1995. Mhm. Und dann hat Katayama gesagt, er konnte es nicht unterschreiben. Später ist dann rausgekommen, er hat Krebs gehabt. Und musste den behandeln lassen, weil er Schmerzen hatte. Das hat alles nicht zusammengepasst mit seiner Rennfahrerkarriere. Er hat das tatsächlich dann auch nicht öffentlich gemacht, bis er dann auch aus der Formel 1 zurückgetreten ist, weil er gesagt hat, er wollte kein Mitleid von irgendjemanden und er wollte auch keine Ausreden sozusagen haben. Er hat dann seine Karriere in den Nagel gehängt nach dem Europa Grand Prix 1997 am Nürburgring. Mhm. Das war sein letztes Rennen. So war das. Ukyo Katayama. Talentierter Fahrer, der leider Pech hatte und sonst wahrscheinlich hätte mehr machen können aus sich. Keine Ahnung, was dieses Top-Team war. Er ist auf jeden Fall noch bei Tyrrell für 2 Saisons geblieben und dann ging es dann rapide bergab sozusagen mit seiner Formel 1-Karriere. Ein bisschen schade. Er hat aber tatsächlich nochmal auch die 24 Stunden von Le Mans dann gefahren und ist da tatsächlich Erster geworden, wenn mich nicht alles täuscht, und zwar 1999. Also.
Immerhin,
Ja.
was du alles weißt. Sehr gut. Ja, haben auf jeden Fall alle daraus gelernt. Finstere Fakten heute aus der Welt der Formel 1. Aber auch so ist das manchmal hier bei
Formel 1
uns.
ist nicht immer nur ein
Ja,
Hort von Regenbogen
so
und
ist
Einhörnern,
es.
leider, aber ein Uke
Jo.
Kageyama ist zu Recht in gewisser Weise eine Formel 1-Legende, wenn man mich
Ja.
fragt. Guter Fahrer.
Hoffentlich hattet ihr auf jeden Fall Spaß an dieser Ausgabe unseres Quiz.
Also, dann machen wir jetzt weiter mit unseren Fahrerbewertungen. Und ja, letzte Saison war so der Dauergast der unteren Ende der Top 5, Aston Martin. Das ist jetzt aber nicht mehr so. Die hatten wir schon gerade abgefrühstückt und deswegen widmen wir uns jetzt Williams. Die sind tatsächlich jetzt so langsam ein Team, das in der oberen Hälfte anzufinden ist und sich da gar nicht so schlecht schlägt, vor allem an Alex Albon nicht. Der ist nämlich 9. der Quali und 9. im Rennen geworden. Carlos Sainz 12. in der Quali und 14. im Rennen. Alex Albon aktuell nach 3 Rennen der klare ja, Sieger, kann man ja nicht sagen, aber der hat im Teamduell jetzt
Im
momentan
Stallduell
deutlich,
schon, ne?
ja, Sieger ist er dann erst am Ende, aber zumindest im Duell in Japan, genau so meine ich das. Ja, was gebe ich denn den beiden Kameraden? Also Albon kriegt von mir 10 Punkte, muss ich einfach sagen. Was willst du viel mehr aus den Williams rausholen? Es gibt da natürlich noch so einen Isaac Hutcher. Der ist ja Siebter und Achter geworden. Also sprich, ist da vor ihm gelandet, sowohl in der Quali als auch im Rennen. Bin aber der Meinung, dass der Racing Bulls dann schon auch das bessere Auto ist im Vergleich zum Williams. Das sage ich jetzt auch aus gutem Grund, denn an Carlos Sainz, der, klar, der muss sich auch ähnlich wie Lewis Hamilton beim Ferrari, der geht auch ein bisschen besser als das, was Lewis Hamilton momentan extrahieren kann. Der muss sich ein bisschen an Williams gewöhnen, der gurkt da aber schon vergleichsweise weit hinten rum im Vergleich zu seinem britisch Thai-Teamkollegen, der Alex Albon heißt. Dementsprechend, also kann man, finde ich, Albon durchaus die 10 Punkte geben. Das war wieder ein sehr, sehr starkes Rennen. Und muss man auch wieder sagen, ich war mir, und ich glaube, da gehen auch ein paar andere mit, nicht so ganz sicher, ob der die mentale Kraft hat, gegen den Carlos Sainz zu bestehen, und dachte da auch, so ein Sainz, der wird da einen ganz schönen Feuer unterm Hintern machen. Das kann er momentan aber noch nicht. Und deswegen kriegt Sainz von mir auch nur 4 Punkte. Klingt jetzt auch sehr harsch. Ich hätte ihm gerne ein bisschen mehr gegeben, aber ich erinnere mich an viele Verbremser und er hat schon sehr gestruggelt. Also da kann ich ihm, auch wenn ich der Meinung bin, es gibt sicherlich gute Gründe, warum so ein erfahrener, talentierter, analytischer Fahrer, der auch weiß, wie man so ein Setup entwickelt übers Wochenende, wenn der struggelt, das hat schon seine Gründe. Aber wenn ich sehe, dass es halt einen Albon deutlich besser macht, dem ich trotzdem noch guten Gewissens 10 Punkte geben kann, dann ist Sainz gerade sehr weit weg von dem, was er machen kann. Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen. Ich bin der Meinung, wenn der erstmal in Fahrt kommt, dann wird es für den Albon auch schnell ungemütlich im internen Teamduell. Was aber nur gut sein kann fürs Team. Ich finde es weiterhin einer der stärksten Fahrerpaarungen in der Formel 1, aber da klafft für mich die Leistung an dem vergangenen Wochenende schon deutlich auseinander. Ich hoffe, dass das in Bahrain schon wieder ganz anders ausschaut.
Sehr schön. Ja, bevor ich dein Wortspiel gleich aufgreife, erstmal meine Punkte
Aha.
hier. Alex Albon kriegt von mir 9 Punkte, Carlos Sainz kriegt 5 Punkte. Da klafft zwar eine Lücke, die ist aber nicht ganz so groß wie bei dir. Und das mit dem Feuer unterm Hintern machen, das ist ein sehr gutes Stichwort. Carlos Sainz hat eine ziemlich skurrile Strafe bekommen, wenn ihr es nicht ja, gehört habt, gesehen habt. $20.000 muss der Arme zahlen, weil er nicht rechtzeitig zur Nationalhymne erschienen ist beim Japan Grand Prix. Hintergrund war, er hat tatsächlich irgendeine Magen-Darm-Erkrankung gehabt und
Hintergrund.
Feuer unterm Hintern wahrscheinlich, ja. Tatsächlich hat sein Arzt das auch bestätigt, ja, und trotzdem
Ei.
wurde er dafür bestraft. Das geht mal wieder in so eine ganz skurrile Richtung, was FIA-Entscheidungen angeht. Muss man nicht verstehen. Carlos Sainz hat aber auch tatsächlich eine andere Strafe bekommen an diesem Wochenende noch, die kann man sehr wohl nachvollziehen. Er hat da einen anderen Piloten aufgehalten, ich komme gerade gar nicht mehr
Das war
drauf,
Lewis
wer es war.
Hamilton, ja.
Was, Lewis Hamilton? Okay. Ja, das sah ziemlich unglücklich aus und ja, dafür hat er dann tatsächlich eine Startplatzstrafe bekommen, ist 3 Plätze weiter hinten gestartet. Das war wahrscheinlich vermeidbar, ein bisschen unglücklich. Trotzdem bezeichnend für dieses Wochenende, da ging für Sainz einfach nicht so viel zusammen. Er kämpft, wie du schon richtig gesagt hast, immer noch so ein bisschen mit seinem aktuellen Auto. Gut, die Magen-Darm-Verstimmung hat sicher auch nicht geholfen. Trotzdem, ich bin sehr zuversichtlich, dass er dann in Tritt kommt irgendwann und dann haben wir wirklich ein Duell auf Augenhöhe. Spätestens nach, naja, Carlos Sainz hat sicher 8 und 10 Rennen gegeben. Ich denke, er wird es sogar schon früher schaffen, da Anschluss zu finden. Alex Albon, großartig. Du hast ihm 10 gegeben, kann man genauso gut argumentieren. Ich gebe ihm 9 Punkte. In 10 Punkte kriegt er dann, wenn er wirklich ja, Übermenschliches leistet im Williams. Das hat er schon öfter gemacht. Dazu ist er grundsätzlich fähig. Rang 9 in Quali und Rennen ist aber auch sehr, sehr, sehr gut. Das gibt das Auto nicht unbedingt her. Vielleicht doch, wie du schon gesagt hast, der Racing Bulls ist aktuell wahrscheinlich ein bisschen stärker. Deswegen ja, tanzte der Hadja ihm ja noch vor der Nase rum. Das ist schon richtig so. Trotzdem, ganz, ganz großartige Leistung wieder von Alex Albon. Er hat aktuell im Teamduell auf jeden Fall die Nase vorn. Und mehr habe ich dazu auch gar nicht zu sagen.
Dann
kommen wir doch zu Ferrari.
Genau, Charles Leclerc und Lewis Hamilton. Charles Leclerc Vierter in der Quali, Vierter im Rennen. Lewis Hamilton, Achter in der Quali, Siebter im Rennen. Wie gesagt, er hat sich vorbeigeschlängelt an Isaac Kralscher, seinem, ja, kann man schon sagen, Bewunderer aus jungen Tagen sozusagen. Ja, ich gebe Leclerc die nächste 10 tatsächlich.
heute aber, hä?
Ja, heute bin ich ziemlich freigebig mit den 10ern. Wird auch nicht die letzte sein. Und Lewis Hamilton 7. Und ich habe bei Lewis Hamilton mir echt Gedanken gemacht. Ich wollte ihm nämlich eigentlich erstmal 6 Punkte geben. Warum gebe ich Lewis Hamilton 7 Punkte? Ich rede gleich auch nochmal, warum Leclerc 10 bekommen hat von mir. Er war eigentlich in der Qualifikation sehr nah dran, hat dann seine letzte Runde so ein bisschen in den Sand gesetzt, war aber eigentlich das ganze Wochenende teilweise minimal schneller als Leclerc, aber eigentlich waren die immer gleich. Die waren immer in weniger als im Wimpernschlag zusammen im Großen und Ganzen, wenn es drauf ankam. Ist natürlich jetzt blöd, wenn er die letzte Runde, die dann im Prinzip in Q3 dann zählt für das Rennen, wenn er es da nicht zusammenbekommt. Deswegen ist er da auch deutlich schlechter als Leclerc dann im Endeffekt in der Wertung. Im Rennen, muss ich sagen, hat er dann im Rahmen dessen, was möglich ist, mit dieser Startplatzierung sozusagen dann halbwegs das rausgeholt, was halt geht. Viel mehr war realistisch nicht drin. Denn wir wissen, wie gesagt, schwierig zu überholen. Er hat sich zumindest Maratscha geschnappt und dadurch, dass er auf den Harten gestartet ist, war das auch nicht unbedingt selbstverständlich, dass er da nicht auch noch eine Position verliert. Er hat sogar eine gewonnen. Danach ging es aber nicht mehr weiter nach vorne und dadurch, dass er hinten raus dann die Mediums gehabt hat, die, wie wir jetzt wissen, auch gar nicht mal so viel besser waren oder teilweise auch schlechter als die harten. Mhm. Mit einem leichten Auto war das sicherlich auch kein Vorteil. Also Strategie war da vielleicht auch nicht unbedingt die allerbeste wieder mal bei Ferrari. War jetzt auch, um Gottes Willen, keine Katastrophe. Daran liegt es auf jeden Fall nicht. Hat er sich in der Qualifikation verbockt, sagen wir mal so. Aber deswegen eben 7 für ihn. Leclerc, finde ich, hat blitzsauber alles abgeliefert, keinen Fehler gemacht, hat das rausgeholt, was rausholbar ist. Aber er war selber auch enttäuscht, hat gesagt, Platz 4. Das ist nicht das, was wir bei Ferrari erwarten. Das ist auch nichts, wo man sich bei Ferrari darüber freuen kann. Also auch weiterhin beide Ferrari-Fahrer nicht happy mit dem, wie das Wochenende gelaufen ist. Sie wissen, woran es liegt. Das Auto ist ein bisschen, ja, muss ein bisschen höher gefahren werden. Wir haben es ja auch besprochen in den letzten Folgen, als es eigentlich wünschenswert gewesen wäre. Hamilton hat auch gesagt, er ist sehr optimistisch, dass sie das im nächsten Rennen wahrscheinlich dann halbwegs wieder im Griff haben. Und dann kann man als Ferrari-Fan vielleicht dann auch wieder richtig optimistisch rangehen, weil es ist schon so, dass der Ferrari eine ganze Ecke dann wahrscheinlich näher dran ist an den Top-Teams, die ja vermeintlich dann Red Bull und McLaren sind, beziehungsweise Top-Team Verstappen und McLaren. Ja, wir kommen gleich dazu. Erstmal jetzt Ferrari und Leclerc Hamilton in der Bewertung von Dave.
Ja, Leclerc kriegt von mir sehr, sehr, sehr gute 9 Punkte, nicht ganz die 10. Hamilton kriegt auch von mir 7 Punkte, ganz wie du das vergeben hast. Im Grunde hast du schon alles ganz korrekt eingeschätzt, analysiert, sehr, sehr gut. Hamilton war im Prinzip wirklich genauso schnell, außer als es dann drauf ankam, da hat Leclerc nochmal den Turbo gezündet. Und ja, Hamilton war leider bisschen von der Rolle. Was besonders bitter ist, ne, Fred Vasseur hat ja dann gesagt, es wird wahrscheinlich eine Quali-Weltmeisterschaft dieses Jahr. Man wird vielleicht weniger überholen können insgesamt übers Jahr hinweg. Und da ist natürlich umso wichtiger, wo man dann landet in der Quali. Wenn Hamilton ausgerechnet da schwächelt, dann könnte es finster werden. Ja. Zumindest im teaminternen Duell auf jeden Fall. 7 Punkte, wie gesagt. Leclerc hat dafür das absolute Maximum wieder rausgeholt. Sehr, sehr gute 9 Punkte von mir. Auch eine 10 könnte ich komplett verargumentieren. Kann man gut mit leben. Aber da hätte ich mir was Außergewöhnliches gewünscht. Leclerc war unauffällig, war halt zur Stelle. Ja, hat das meiste rausgeholt, aber war jetzt nirgendwo komplett überragend, ja, dass man irgendwas gesehen hätte, was einem die Socken auszieht. Das hat ein anderer gezeigt. Zu dem kommen wir dann gleich.
Ja, und der heißt Max Verstappen. Wer hätte es gedacht? Zum ersten Mal an der Seite von Yuki Tsunoda im Red Bull. Ja, Pole, Rennen gewonnen. Mission erfüllt. Mission erfüllt, die keiner an ihn wirklich gestellt hat, weil man es nicht irgendwie gedacht hat. Das hat man auch in der Reaktion gemerkt von der Red Bull Crew dann, als die Pole dann in trockenen Tüchern war. Yuki Tsunoda ist 15. geworden in der Quali und 12. im Rennen. Das war schwierig für ihn. Er kommt auf jeden Fall deutlich besser zurecht mit dem Auto als Liam Lawson. Und er hat sich im Rennen auch nach vorne gearbeitet. Also da, ja, durchaus eine ordentliche Leistung. Verstappen kriegt von mir natürlich 10 Punkte. Was anderes geht überhaupt nicht. Also der Red Bull ist eine Zicke. Der Max kriegt das jedes Mal gebändigt und zwar auch so, dass er überhaupt keinen Fehler macht, auch nicht den Anflug irgendwie von Unsouveränität aufkommen lässt und eiskalt immer im Duell gegen Lando Norris da in der Boxenausfahrt stoisch seinen Stiefel runtergefahren, auch aus gutem Recht. Also jeder, der da Verstappen in dem Fall einen Strick draus drehen will, der ist schief gewickelt, meiner Meinung nach. Das war blitzsauber. Ist halt so. War auf der richtigen Linie. Im Zweifelsfall hätte man argumentieren können, Unsafe Release von McLaren, aber auch da gab es keine Investigation. Im Endeffekt also alles halb so wild, wie es im ersten Moment ausgeschaut hat. Ich bin trotzdem aus dem Bett gesprungen, als ich es gesehen habe und dachte mir so, Gott, was ist da jetzt schon wieder los? Aber war eine saubere Aktion von Max und wir kommen auch gleich zur Einschätzung, wie wir das bei Norris sehen. Tsunoda, bevor gleich deine Verstappen-Einschätzung kommt, Dave, kriegt von mir, wie gesagt, 6 Punkte. Der hat wirklich ein solides erstes Wochenende im Red Bull gezeigt, aber natürlich das Auto, wie wir es jetzt schon vielfach und häufig gesagt haben und ausführlich erklärt haben, ist sehr, sehr schwer zu bändigen. Übrigens auch schöne Grüße an Alles Racing, an den lieben Markus, der uns ein Video, das wir dann jetzt auch gleich noch im Anschluss abspielen werden, als Bonus sozusagen, wie er das ganze Rennwochenende eingeschätzt hat. Der hat nämlich auch ein Video und da könnt ihr gerne mal draufklicken, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Mal schauen, ob wir es euch hier verlinken können. Wir haben tatsächlich noch nie ein Video von jemand anderem in den Boxen hier verlinkt. Kann man, glaube ich, auch machen. Wenn nicht, also dann müsst ihr selber suchen, ansonsten ist es hier. Der hat nämlich schön erklärt, warum der Red Bull so schwer zu fahren ist. Also lohnt sich auf jeden Fall, der hat einen super Kanal. Danke auch, Markus, für deine Einschätzung. Und dementsprechend, Yuki Tsunoda, 6 Punkte, der kommt bestimmt auch noch besser in Tritt. Ich glaube, der wird vielleicht eine ähnlich gute Rolle diese Saison noch spielen wie ein Sergio Perez 2021. Vielleicht kannst du liebe Max ja auch gebrauchen, weil diese Saison wird vielleicht ähnlich knapp. Da heißt dann halt voraussichtlich nicht der Top-Konkurrent Hamilton, würde mich jetzt dann langsam auch wundern, sondern entweder oder und Piastri und Norris. Schauen wir mal.
Absolute Legend heißt es dann vielleicht aus dem Mund von Max Verstappen wieder. Ja. Mal gucken. Ja, kurz und schmerzlos. Verstappen natürlich auch von mir 10 Punkte. Da geht gar nichts anderes. Yuki Tsunoda, bewerte ich einen Hauch strenger als du. Der kriegt von mir 5 Punkte. Für Tsunoda war es ein solides Wochenende, wie du gesagt hast. Er hat sich ganz gut reingefunden. Trotzdem, sein Minimalziel waren Punkte. Er hat heimlich natürlich vom Podium geträumt. Hat er beides verpasst. Es war aber auch wahnsinnig schwer. Bin mir gar nicht sicher, ob jemand noch mehr Position nach vorne gekommen ist als Tsunoda.
Glaube nicht,
ne. Hat jemand 3 Ränge gut gemacht. Das ist stark. Nicht die Welt, aber immerhin in so einem Rennen immerhin ein bisschen was, ja. Und ich denke auch, er wird sich da noch besser reinfinden. Er wird sich vielleicht auf das Auto noch ein bisschen einschießen. Klar wird er das, ne? Jeder Kilometer zählt er ja und bringt ihm Erfahrung ein, wenn er das einigermaßen so hinkriegt. Und danach sah es ja auch ganz gut aus. Über die freien Trainings hinweg. Wenn er das so gut hinkriegt, dann kann er eine sehr gute Rolle spielen, wie du sagst. Ja. Er war ja im ersten freien Training nur eine Zehntel hinter Verstappen. Gut, Red Bull macht immer ein bisschen langsam in den Trainings, das muss man natürlich auch wissen. Die Zeiten sind da nicht so aussagekräftig. Wenn es dann drauf ankommt im Quali, dann, naja, ist ein Verstappen halt einfach meisterhaft. Und dann kommen wir auch mal zu ihm. Die ganze Vorstellung in Suzuka war absolut meisterhaft. Was er da wieder rausgeholt hat aus der Kiste, ist über jeglichen Zweifel erhaben. Runde für Runde absolut fehlerfrei, komplett am Limit. Er hatte dann natürlich den Vorteil, dass er in freier Luft fahren konnte. Den hat er sich aber auch redlich verdient im Qualifying mit einer Monsterrunde, einfach die ihm niemand zugetraut hat. Fernando Alonso war ja nach dem Quali auch voll des Lobes, hat gemeint, naja, das kann halt nur Max. Ja? Niemand von uns kann in so einem Auto solche Rundenzeiten irgendwie produzieren und wir alle müssen an uns arbeiten, um auf dieses Niveau zu kommen, hat Alonso gesagt. Und ich denke, das ist natürlich schon ein Ritterschlag, wenn man von einem so erfahrenen und ja, beschlagenen Piloten wie Alonso da so ein Lob kriegt. Das spricht schon Bände. Dieses Lob hat er sich absolut verdient. Ja, einmal mehr hält er das Team zusammen, hält er sich im WM-Kampf. Und ja, wenn er so weitermacht, hat er sehr, sehr gute Chancen auf einen 5. WM-Titel. Und wenn er das schafft, dann wäre das wahrscheinlich oder wird das der wertvollste WM-Titel, den er dann wirklich ja bisher geholt hat. Sein Auto ist nämlich wirklich nicht so schlecht, wie es gemacht wird, aber auch nicht so gut wie der McLaren.
Ja, dann machen wir doch weiter mit nicht McLaren, sondern erstmal Mercedes. Die sind nämlich Zweiter in der Konstrukteurs-WM und George Russell ist Fünfter in der Quali und Fünfter im Rennen geworden. Und sein Kollege Kimi Antonelli, der ist Sechster in der Quali und Sechster im Rennen geworden. Ich gebe beiden 9 Punkte. Aus verschiedenen Gründen. Also George Russell ist natürlich der klare Platzhirsch dort und vorerst ist es und bleibt es auch so. Der war eine ganze Ecke besser unterwegs, auch wenn die Platzierungen es suggerieren, dass es sehr nah beieinander war. Es war schon relativ deutlich dann insgesamt übers Wochenende gesehen. Aber Antonelli ist dann ganz am Ende seines letzten Stints dann auch nochmal, hat er sich rangerobbt, war dann gar nicht mehr so weit weg von George Russell. Hat dann auch hochenthusiastisch gesagt, I'm giving it my all. Und man hat so richtig die Werf in seinem in seiner Stimme gehört. Der war on fire. Also der macht richtig Spaß. Und man merkt, da ist schon ein bisschen was dran an dem Hype, der um ihn gemacht wurde. Darf nicht vergessen, der Kamerad ist erst 18 Jahre alt, ist direkt an George Russell dran, der auf jetzt mal auf die 3 Jahre, die mit Hamilton gefahren ist, auf Augenhöhe mit ihm war und die letzte Saison ihn auch deutlich geschlagen hatte, vor allem in den Qualifikationsduellen. Das war schon echt eine sehr, sehr gute Leistung und jetzt dementsprechend muss man das eben auch so einordnen von Antonelli, deswegen 9 Punkte für ihn. Russell hätte auch nicht viel mehr rausholen können. Er hat gesagt, selbst was besser gegangen wäre, was ihn dann auch ärgert, ist, dass sie in der Qualifikation zum ersten Mal in diesem Jahr, hat er das so formuliert, zum ersten Mal in diesem Jahr hat Mercedes in der Quali nicht das Maximum extrahieren können. Er hat gesagt, sie hätten es in die ersten 2 Reihen schaffen können, ist nicht passiert. Und dann war es eben frustrierend, weil man in Suzuka eben, haben wir schon mal gesagt, nicht überholen kann. Hat auch George Russell gesagt. Und sie hatten es versucht, Russell hat einen Undercut probiert gegen Leclerc, hat nicht funktioniert. Leclerc dann trotzdem vor ihm gelandet. Ja, war aber eine gute Vorstellung von Mercedes und über die redet man gar nicht so viel. Aber beide Fahrer sammeln fleißig Punkte. Je nachdem, wie jetzt die nächsten Upgrades irgendwie funktionieren, kann es auch sein, dass Mercedes dann ein bisschen unverhofft dann doch auch in den Fahrer-WM eingreift. In der Konstrukteurs-WM sind sie zwar jetzt schon eine Ecke hinter McLaren, aber eine ganze Ecke vor Red Bull. Also die spielen eine gute Rolle momentan und ist noch früh in der Saison, aber das sieht schon mal ganz gut aus, deutlich besser als in den Saisons vorher.
Das ist richtig so. Bevor ich meine Wertung vergebe und was dazu sage, wird's Zeit für unseren Gast. Ihr wisst, wir haben seit diesem Jahr tatsächlich immer einen kleinen Gastauftritt eines anderen Formel 1 YouTubers hier. Dafür sind wir auch sehr, sehr dankbar. Diesmal geht's ein bisschen drunter und drüber bei uns. Ihr hört's vielleicht, meine Stimme ist auch noch ein bisschen im Eimer. Krankheitsbedingt ist unser Aufzeichnungsplan ein bisschen durcheinander geraten. Eigentlich hätte der Beitrag jetzt nämlich in die Highlights-Folge gehört. Die haben wir aber schon früher aufnehmen müssen. Deshalb passt er trotzdem hier sehr gut. Ich würde sagen, Mats ab, Wort an Markus von Alles Racing.
Hey alle zusammen. Mein Highlight beim Japan Grand Prix war ganz eindeutig die Tatsache, dass Kimi Antonelli zum ersten Mal ein Rennen angeführt hat für einige Runden. Und das war deswegen so ein Highlight, weil er jetzt der jüngste Fahrer ist, der je ein Formel-1-Rennen angeführt hat. Es ist eben noch vor Max Verstappen passiert. Kimi Antonelli hatte beim Japan Grand Prix die letzte Chance, auch der jüngste Rennsieger zu werden in der Geschichte der Formel 1, wenn er das Rennen gewonnen hätte. Das war natürlich sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. aber er hat es zumindest angeführt und er hat auch die schnellste Rennrunde geholt. Also damit ist er jetzt auch der jüngste Fahrer, der je eine schnellste Rennrunde geholt hat. Und er hat jetzt auch bei den ersten drei Grand Prix gepunktet. Das heißt, er ist der erste Fahrer seit Lewis Hamilton 2007, der in den ersten drei Rennen seiner Formel 1 Karriere punktet. Also Kimi Antonelli ist ein Phänomen, da rollt was auf uns zu, ganz eindeutig. Deswegen mein Highlight.
Und ja, ja, sein Highlight war Antonelli.
Zu Recht.
Völlig zu Recht. Danke dir, Markus. Das hast du sehr, sehr schön umschrieben. Und da greife ich dann gleich auf und vergebe meine Wertung. Even Stevens bei mir, ganz genau wie bei dir, Russell und Antonelli, kriegen auch von mir beide 9 Punkte. Aus Gründen. Ja? Wie Markus das gerade schon gesagt hat, Antonelli hat sich sehr, sehr gut präsentiert in Japan, in Suzuka. Hat einige Rekorde aufgestellt. Muss man auch erstmal schaffen. Schnellste Rennrunde in Japan gehört ihm. Na, er hat jetzt 3-mal gepunktet in seinen ersten 3 Rennen, das ist auch was. Und all solche Geschichten. Interessante Statistik, es gab 3 weitere Piloten, die innerhalb ihrer ersten 3 Formel 1 Grand Prix eine schnellste Runde aufgestellt haben. Alle anderen 3 sind Weltmeister geworden. Das sind nämlich Jacques Villeneuve, Nico Rosberg und Lewis Hamilton. Wenn mich nicht alles täuscht. Also, großes Versprechen auf jeden Fall. Antonelli hat eine große Zukunft vor sich. Glaubt nicht zuletzt Toto Wolff. Aber ja, Butter bei die Fische, das war eine ganz, ganz großartige Leistung. Er hat sich ein bisschen schwer getan. Er hat sich im Lauf des Wochenendes rangerobbt, aber im Rennen war er voll zur Stelle. Richtig, richtig stark gemacht auf jeden Fall. Führungskilometer gesammelt, schnellste Rennrunde. Was will man mehr? George Russell war einen Hauch besser, was das Ergebnis angeht, ja, Rang 5, aber ich denke, fahrerisch haben sie sich dann am Ende des Tages nichts genommen. Beide waren sehr, sehr gut unterwegs. George Russell hat natürlich damit gehadert, er wusste wahrscheinlich schon, je weiter vorne er sich qualifiziert, desto weiter vorne landet er auch im Rennen. Darauf läuft es hinaus. Trotzdem sehr, sehr, sehr gute Leistung beider Piloten. Und damit kommen wir abschließend zu den Papayas.
Tja, und die war gut unterwegs, beide auf dem Podium. Norris Zweiter in der Quali, Zweiter im Rennen. Piastri Dritter in der Quali, Dritter im Rennen. Piastri hat dann auch immer mal wieder durchblicken lassen, dass er eigentlich die Pace wahrscheinlich gehabt hätte, um Max Verstappen zu jagen. So richtig hat er dann aber Norris nicht angegriffen. Ich glaube, wenn er es wirklich gewollt und gekonnt hätte, dann hätte er es getan. Aber wir wissen, er war zwar immer zwischenzeitlich mal 0,2 Sekunden dran, aber man braucht 1,2 Sekunden pro Runde, wie gesagt, Delta, um da vorbeizukommen. Und das lässt auch ein Norris mit sich nicht machen. Dementsprechend, ich gebe auch dem Duo jeweils 9 Punkte. Wir sind heute, ja, die Folge mit sehr hohen Wertungen. Aber was soll man machen? Also fehlerfrei sind sie gefahren im Grunde. Schnell sind sie gefahren. Verstappen halt eine Klasse besser. Ich gehe nicht ganz mit, wie gesagt, ohne die Leistung von Verstappen schmälern zu wollen, dass, wie manche sagen, dass der Red Bull bei weitem nicht das schnellste Auto ist. Er war sicherlich nicht das schnellste Auto an dem Tag, beziehungsweise nicht ohne weiteres. Ein Max Verstappen schafft es eben, dieses Mini-Fenster rauszuprügeln aus diesem Auto. Und das, obwohl, um dieses Fenster herum, ja, die Hölle los ist, wenn du das irgendwie nicht triffst.
Alles ist
dann
Lava.
Dann ist alles Lava, ja. Das ist ein Max Verstappen egal, das macht seine Extraklasse aus. Auf jeden Fall gehe ich da mit Alonso schon mit. Also wenn selbst ein Alonso sagt, dass das sonst keiner schafft, dann wird's wohl so sein. Da werde ich dem großen Meister nicht widersprechen. Aber nichtsdestotrotz kann man den beiden McLaren-Fahrern, finde ich, keinen Strick draus drehen, ihm weniger als 9 Punkte geben. Die waren super schnell, waren nah dran. Und auch da wieder, auch ein Norris hat einen Verstappen nach allen Regeln der Kunst versucht zu attackieren. Wie gesagt, das Delta hat's eben nicht hergegeben. So schnell ist dann der McLaren dann auch nicht, dass ein Verstappen mit Topform dann doch einem recht gut funktionierenden und mit einem halbwegs guten Setup ausgestatteten im Rennen Red Bull dann irgendwie 1,2 Sekunden schneller pro Runde möglich sind, geht einfach
utopisch,
nicht. Aber man hat auch, und das lege ich ihm gar nicht negativ aus, vielleicht manche von euch, würde mich auch in den Kommentaren mal interessieren, diese Szene an der Boxengasse. Ich habe ja vorhin gesagt, Verstappen keinen Vorwurf. Ich finde aber auch Norris keinen Vorwurf, denn er wird ja gerne mal so als Weichei irgendwie hingestellt, so ja, der kriegt sein Zeug nicht zusammen und dann fehlt ihm die Mentalität. Mhm. Ich finde, die Szene hat gezeigt, dass er die Mentalität hat, weil ihm war es in dem Moment wurscht. Er hat riskiert, eine Strafe wegen zu schnell rausfahren zu bekommen. Er hat im Prinzip alles riskiert, als er da über das Gras gefahren ist. Das hätte ja auch anders ausgehen können. Und er hat natürlich gewusst, der ist ja nicht blöd, dass das eine relativ aussichtslose Situation ist. Aber er hat natürlich auch gewusst, es ist auch aussichtslos, den Verstappen irgendwie auf der Strecke zu jagen, weil es braucht eben dieses Delta. Und die haben die ganzen Daten und die haben auch viel mehr Boxenfunk, als eben rauskommt dann. Die sprechen sich vor und nach dem Rennen nach jeder Session ab. Das hat er alles gewusst. Der hat genau gewusst, wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann wird es dieses Rennen wahrscheinlich nichts werden. Also all in hat nicht funktioniert. Aber das ist eigentlich die Härte, die wir uns von ihm wünschen. Auch wenn es ein bisschen verzweifelt ausgeschaut hat. Ich glaube, der hat aber genau gewusst, was er gemacht hat. Dementsprechend gebe ich ihm da auch 9 Punkte. Piastri, wie gesagt, hat unter den gleichen Bedingungen gelitten wie Norris hinter Verstappen. Da ging nicht mehr. Deswegen, wie gesagt, beide 9 Punkte finde ich völlig zurecht. Bin gespannt, was Dave sagt.
Dave sagt auch, 9 Punkte Norris, 9 Punkte Piastri. Zuallererst, ja, alles richtig soweit. Ich würde gerne noch anfügen, Norris hat ja den nächsten Verbremser gehabt in der letzten Runde vor der Schikane. Das haben ja auch dann manche ihm gleich als Fehler ausgelegt und hier, da hat er einen Fehler gemacht. Oscar Piastri hat live kommentiert und hat es ganz richtig schon interpretiert, meiner Meinung nach. Er hat nur gesagt, cheeky, also frech, ja, weil er genau gewusst hat, der Norris tut so, als würde er sich verbremsen, nur damit Piastri nicht in der allerletzten Runde noch einen Angriff reiten kann. Ja. Hätte er wahrscheinlich auch nicht gemacht, ja, in der allerletzten Runde, in der letzten Kurve, dann nochmal einen Teamkollegen anzugreifen.
Vorteil verschafft, ja.
Ich glaube, das war schon eher das, als dass er da irgendwie wirklich einen Fehler gemacht hat. Also die kämpfen alle mit allen Mitteln, sind da mit allen Wassern gewaschen. Trotzdem, wie du sagst, beide McLaren-Piloten auch sehr, sehr stark unterwegs. Ich habe auch Daten gesehen, Lando Norris im Vergleich zu Max Verstappen aus der 130R-Kurve, die sehr, sehr, sehr schnelle, mittlerweile Vollgaskurve, eben vor der Schikane. Lando Norris musste lupfen. Normalerweise geht die voll mittlerweile. Max Verstappen ist die auch im Rennen jedes Mal vollgefahren. Lando Norris musste dahinter lupfen, weil Dirty Air, ja. Also Luftverwirbelungen, die dann hinter dem Auto entstehen. Er hat da jedes Mal so viel verloren. Dementsprechend konnte er an einer der wenigen Stellen, wo man hätte überholen können, nämlich in die Schikane rein. Davor konnte er sich halt nicht ansaugen. Er hat da immer ein paar Meter verloren. Das ist halt entscheidend. Das Gleiche galt natürlich dann auch für Oscar Piastri hinter Lando Norris. Es war einfach leider, leider unmöglich, an diesem Wochenende zu überholen. Das ist sehr schade für uns Zuschauer. Das Rennen war wirklich, mies. Trotzdem, ihr seht's, wir bewerten die Leistung der Piloten fast durch die Bank sehr, sehr gut. Es gab wenige Ausnahmen. Die Fahrer hatten eine Menge Spaß auf jeden Fall an diesem Rennen und die wurden auch wirklich, ihnen wurde da alles abverlangt. Ja, sie mussten alle fehlerfrei fahren. Die haben genau gesehen, wenn ich ein fehlerfreies Rennen hinkriege, kann ich auch nicht überholt werden. Das ist ja die andere Konsequenz. Ja. Ne? Und das haben sie eigentlich in der Regel fast alle geschafft. Dafür auf jeden Fall Hut ab. Oscar Piastri hat sich an seinem Geburtstag immer mit einem Podium belohnt. Er hat auch selber gesagt, er hätte auf mehr gehofft, aber naja, Leben ist kein Wunschkonzert.
Ja. Podium zum Geburtstag, das schaffe ich nicht mal beim Kartfahren. Tja, Dinge, die Oscar Piastri mir voraus hat. Eine von sehr, sehr vielen. Gut, aber darum soll es nicht gehen.
Deine Mama gibt auch nicht so coole Kommentare auf Social Media ab wie seine.
Stimmt, ja, auch da hat er mir wieder was voraus. Also es sind schon zwei großartig. Mindestens. Also, wir wollen erstmal Danke sagen, dass ihr bis zum Ende durchgeschaut habt. Da seid ihr in ganz guter Gesellschaft hoffentlich. Es werden immer mehr. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst uns das Wagen-Abo da, denn dann hat es euch wahrscheinlich auch halbwegs gefallen, wenn ihr jetzt an dem Punkt angelangt seid. Danke. Hilft uns wahnsinnig auch, besseren Content zu liefern. Wir versuchen jetzt wirklich auch so oft wie möglich Videos für euch rauszubringen. Nicht nur die Highlights nach jedem Rennen, nicht nur die Fahrerwertungen, auch die Previews und eben auch Updates zu allem, was in der Formel 1 so passiert. Und wie ihr schon gemerkt habt, auch in dieser Folge, wir haben immer mal wieder coole YouTuber, aus verschiedenen Ecken des deutschen Formel 1 YouTube-Spektrums bei uns am Start, um da einfach nochmal ein bisschen mehr an Meinungen reinzubringen. Und auch riesengroßes Dankeschön in dem Fall an Markus von Alles Racing. Der hat schon wahnsinnig viele Abos, aber falls ihr den noch nicht in eurer Abo-Liste habt, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Der macht auch immer schöne Deep-Dive-Analysen. Schauen auch wir uns gerne an. Dementsprechend dicke Empfehlung und dann bleibt uns gewogen. Ich würde sagen, Dave, wenn du nichts hinzuzufügen hast, sehen wir uns dann bei der Preview spätestens zu Bahrain, oder?
So machen wir das. Vielen lieben Dank euch für eure Lebenszeit, dass ihr in unserer kleinen Ecke des Internets vorbeigeschaut habt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, ciao.